Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Historiker Götz Ahle. Guten Tag, Herr Ahle.
Guten Tag.
Wo waren Sie heute Vormittag? Waren Sie an einem Ort, wo es nicht so heiß war, eher kühl?
Ja, ich war an einem wunderschönen Ort, dem Geheimpreußischen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem.
Aha.
Und das ist sehr schön dort und
ganz
ruhig.
Geheim?
Naja, das ist ein historischer Name. Heute ist dort nichts mehr geheim. Wir haben es seit etwa 20 Jahren dort mit einer sehr liberalen Führung zu tun.
Und was haben Sie gesucht?
Na, ich habe mich sehr entlegen beschäftigt mit der Südsee, mit unserem früheren Bismarck-Archipel. Das war mal eine deutsche Kolonie. Und einer meiner Urgroßonkel war als Marinepfarrer der kaiserlichen Kriegsmarine dabei.
Aha.
Hat Erinnerungen geschrieben. Und von dort bin ich auf unsere Südseesammlungen gekommen, die demnächst im Humboldt-Forum ganz feierlich gezeigt werden soll.
Und,
ja, und gehe der Frage nach, wie diese Schätze dorthin gekommen sind, wie sie zusammengeraubt wurden, was mit den Einheimischen auf den Inseln dort geschah.
Aha.
Und das ist für mich, der ich mich hauptsächlich mit dem Nationalsozialismus beschäftige, mal ein ganz anderes Thema, das mich sehr freut.
Über das Sie dann auch publizieren werden, nehme
ich an.
Aber
ganz bestimmt.
Ganz bestimmt. Das heißt, wir werden drüber reden, wenn es soweit ist, nehme ich an.
Ich hoffe das, ja.
In dieser Stunde, in dieser Mittagsstunde sprechen wir jetzt gleich über die Feierlichkeiten zum D-Day in Großbritannien. Heute vor 75 Jahren sind die Alliierten in Großbritannien aufgebrochen, um dann am 6. Juni 1944 in Frankreich zu landen, in der Normandie, und dann gegen die Nazis zu kämpfen. Zum Festakt sind auf Einladung der britischen Königin Elisabeth II. Heute Donald Trump zu Gast, die britische Premierminister Theresa May, auch Frankreichs Präsident Macron, die Bundeskanzlerin ist dort. Sie alle wollen gedenken. Die amerikanische und britische Soldaten haben diese Invasion heute nochmal nachgestellt. Welche Botschaft, Herr Ahle, hat dieser D-Day denn für uns Heutige noch wirklich?
Na, ich denke, es hat für Deutschland eine ganz andere Botschaft als für die, die das damalige Deutschland bekämpft haben. Es ging auch nicht um den Kampf gegen die Nazis, sondern um den Kampf gegen Deutsche. Wir hatten 18 Millionen deutsche Männer in der Wehrmacht, also eigentlich jeden, der laufen konnte. Das waren nicht nur Nazis. Und die hatten bis dahin Europa von Nordkap bis zum Kaukasus verwüstet, von Marseille bis Leningrad. Und schon den Mord an Millionen Menschen ermöglicht. Und so wurde an diesem Tag auch ein wichtiger Schritt vollzogen, um die Deutschen von sich selber zu befreien. Deutschland war ja nicht in der Lage, sich von innen heraus dieser Herrschaft zu entledigen. Und die meisten wollten es auch nicht. Sie konnten es sich nicht vorstellen. Das muss man sich klar machen. Ich finde, es ist ein erheblicher Mangel, dass der russische Präsident nicht dabei ist. Denn die Rote Armee hat einfach die größten Opfer gebracht.
Ja.
Und die gehört einfach dazu, ganz egal, wie die Verhältnisse heute sind.
Verstehe, das in der Tat kann man kritisieren. Wenn wir nochmal zurückgucken.
Ich kritisiere das gar nicht. Ich sage, das ist ein Mangel. Und wir haben nächstes Jahr den 80. Jahrestag des Kriegsendes. Und ich habe das Gefühl, ich habe schon mit einigen gesprochen, dass weder der Bundespräsident noch das Außenministerium noch das Bundeskanzleramt noch die Stadt Berlin sich im Klaren sind, wie sie diese Feiern, die ja dann nötig sind, auch auf deutschem Boden, wie sie die gestalten will und wie sie die verschiedenen, auch die Länder der zerfallenen Sowjetunion und des Ostblocks, wie sie das unter einen Hut bringt. Das ist schwierig, aber es ist aller Mühe wert.
Mhm. Nächstes Jahr, 80 Jahre Kriegsende, ist das der Tag? Ist er nicht jetzt am 1. September 2019 Beginn des Krieges, 80 Jahre Kriegsbeginn? Ist das das Datum, was als nächstes ansteht?
Ja, wir haben den Kriegsbeginn.
Ja.
Gut, das ist erstmal eine deutsch-polnische Frage. Da geht es natürlich auch um die Rolle der Sowjetunion damals,
ja,
die ja eine ganz andere ist dann als in der zweiten Kriegshälfte. Denn es gab ja den Hitler-Stalin-Pakt und die Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion bzw. Annexion. Das ist ein Datum, aber das nächste große Datum, das sozusagen die ganze Frage der alliierten Formation damals aufwirft, ist eben der 8.9. Mai 1945 beziehungsweise.
Mhm. Und das sind dann 75 Jahre Kapitulation, oder?
Nee, ich habe mich irgendwie geirrt.
Ja. Okay, aber
wir haben völlig daneben geredet.
Das sind jedenfalls auf jeden Fall Daten, die man im Blick haben muss und sich fragen muss, wie man da gedenken kann und wie man auch Russland einbinden kann.
Ja.
Aber wenn man jetzt nochmal auf diesen Tag heute, D-Day in der Normandie, guckt, das war ja eine sehr ausgeklügelte Aktion. Und Veteranen haben sich jetzt nochmal erinnert, die heute auch am Gedenken teilnehmen. Wir hören mal einen Veteranen. Er sagt, wie das damals war.
We practice this to such an extent.
Wir haben das in einem solchen Ausmaß trainiert, dass uns die Landung zur zweiten Natur wurde. Wir haben zum Beispiel viel über das Wetter und Ebbe und Flut gesprochen. An der Küste warteten ja Landminen und andere Hindernisse auf uns. Wir haben einfach abgewartet, bis die Flut so hoch war, dass wir ohne Probleme darüber hinwegkamen.
And we overrode that with the tide being so high. We landed on the beach without any problem.
Und jetzt wird eben heute diese Invasion nochmal nachgestellt. Also wirklich diese militärische Aktion nochmal ins Gedächtnis gerufen. Finden Sie das die richtige Art und Weise, dieses Tages zu gedenken?
Ja, also an militärische Ereignisse kann man auch in militärischer Form erinnern.
Okay.
In der Gegenwart wird uns ja immer klarer, wir brauchen weiterhin Soldaten. Die Welt ist nicht so, dass wir die Perspektive hätten, dass wir ohne sie auskommen. Und ich finde das angemessen. Es ist ja ungefähr die Hälfte der Soldaten, die da gelandet sind, gefallen an diesem Tag auch.
Mhm.
Und dass die Überlebenden, die Veteranen und die Art des Gedenkens in einer militärischen Form passiert,
ja,
die heute ja fast was Spielerisches, was Theatralisches hat, aber eben doch auch etwas Erinnerndes. Das finde ich in Ordnung. Das kann man machen.
Kann man so machen. Es gibt ja so manchen Veteran, der sich gar nicht so daran erinnert hat all die Jahre, der das Gedenken auch gar nicht so wichtig findet. Wir hören da auch noch mal jemanden.
Life just went on. We got married, had a family and
das Leben ging einfach weiter. Wir haben geheiratet, eine Familie bekommen. Das hat uns viel mehr beschäftigt. Ich glaube, meine Frau weiß nicht viel aus meiner Zeit damals in der Normandie. Wir haben das nicht so wichtig genommen.
Hello profile, as you might say.
Da hört man so raus, dass man das vielleicht auch deswegen nicht so wichtig nahm, weil man weitermachen musste. Wenn man sich immer nur daran erinnert hätte, wäre man wahrscheinlich in der Stagnation geblieben.
Ja, das war ja auf der anderen Seite auch so. Wir hatten auf der Gegenseite damals den Wehrmachtsleutnant Helmut Schmidt, unseren späteren Bundeskanzler, dann in der Ardennenschlacht. Der sagt, naja, wenn man das erlebt hat, dann muss man irgendwie neu anfangen hinterher.
Mhm.
Und dieses scharfe Trauma, das er da als Offizier erlebt hat auch, also es sind Leute rechts und links von ihm ununterbrochen zu Tode gekommen, sagt, das hat immerhin bewirkt, dass mich wenig erschüttert hat im späteren Leben.
Der amerikanische Präsident Donald Trump ist zu Gast in Großbritannien an der Südküste Englands heute, nämlich zum Gedenken an den Aufbruch zur Landung in der Normandie der britischen und amerikanischen Soldaten damals vor 75 Jahren. Trump war aber auch gestern ja und vorgestern schon in London. Wir haben viel berichtet. Er hat Wahlkampf gemacht, indem er zum Beispiel mit Boris Johnson telefoniert hat und gesagt hat, das wäre doch ein wunderbarer zukünftiger Premierminister, indem er auch Nigel Farage getroffen hat. Er hat ihn in die amerikanische Botschaft eingeladen zum Gespräch. Farage, der ja ein Rechtspopulist ist, auch ein EU-Gegner. Und Trump ermuntert die Briten eigentlich zu einem harten Brexit und das auch, indem er mit einem Handelsdeal lockt.
Jetzt, da Großbritannien sich auf den EU-Austritt vorbereitet, wollen wir ein phänomenales Handelsabkommen mit Großbritannien abschließen. Es liegt ein gewaltiges Potenzial in einem solchen Handelsabkommen. Es könnte das 2- bis 3-fache des aktuellen Volumens haben.
Ja, also das klingt erstmal großartig, Herr Ali. Bereitet aber der amerikanische Präsident hier mit Macht auf seine Art den harten Brexit vor?
Ja, also Donald Trump. Ich meine, erstmal ist er so, wie er ist. Das wissen wir jetzt langsam. Und ich finde, man muss sich nicht über jeden Spruch von ihm irgendwie erregen. Und man muss auch nicht glauben, dass er besonders viel bedeutet.
Aber das ist ja hier nicht nur ein Spruch, sondern es ist eben ja, diese Ankündigung, dass wir ein großes, wunderbares Handelsabkommen abschließen können und diese auch Gespräche mit den Männern, die ich eben genannt habe, die ja in eine klare Richtung weisen.
Ja, das ist ja nicht neu. Also seitdem es um den Brexit geht, unterstützt er die britische Brexit-Partei immer sehr laut und verspricht auch ein wunderbares Handelsabkommen. Wollen wir abwarten, was passiert? Ich glaube, da hat sich die Situation nicht wesentlich verändert jetzt.
Durch diesen Besuch hatte ich schon den Eindruck, dass da noch mal was passiert ist. Also man kann natürlich sagen, das ist nicht neu. Wir wussten es auch schon vorher, er hat den Brexit immer unterstützt. Aber jetzt war er eben da und er hat sich mit der Queen getroffen. Er ist natürlich dafür auch kritisiert worden, aber da waren zum Beispiel die Demonstrationen. Dann hat er gesagt, also Demonstrationen habe ich gar nicht gesehen. Da waren doch nur Leute, die mir zugewunken haben. Und dann spricht er eben mit Farage und mit Boris Johnson. Also das sind ja alles Dinge, die könnten schon eine Auswirkung haben.
Ja, aber es ist ganz unklar, welche. Also er war bei der Queen. Ich glaube nicht, dass die Queen diesen Besuch angenehm fand. Es ist im Rahmen ihres Pflichtprogrammes war das notwendig.
Aber er konnte sich präsentieren auf diese Art und Weise.
Ja gut, das ist vielleicht für die Innenpolitik zu Hause wichtig. Aber ob sich diese doch auch nüchternen Briten, ob die sich dadurch dauerhaft beeinflussen lassen, das weiß ich nicht.
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass sie sich nicht beeinflussen lassen, ja. Denn seine Werte sind in Großbritannien wohl nicht so gut, seine Zustimmungswerte.
Ja, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, wie sich das dann auf die Neuwahlen dort auswirkt. Aber ich glaube, der ist so, ich finde es auch so ein bisschen anstrengend, sich über jeden Satz von dem und jeden Pups von ihm aufzuregen. Und da groß warten wir ab. Vieles von dem, was er gesagt hat, was er machen werde, ist bisher nicht eingetreten. Und auch diesem Mann werden Grenzen aufgezeigt. Und er muss sich, was unsere Bundeskanzlerin ja zu Recht immer fordert, auch auf multilaterale Verhandlungen einlassen. Da wird ihm gar nicht viel übrig bleiben.
Ich bin nicht so sicher, ob er nicht am Ende mit seiner Art, die Welt zu spalten, doch mehr Erfolg haben wird, als uns lieb ist.
Er hat mehr Erfolg, als uns und auch mir lieb ist. Das ist keine Frage. Aber das ist endlich. Und wir durchleben diese Zeit und wir können an unseren Prinzipien festhalten. Und ich bin der Überzeugung, dass die britische Vernunft dort so groß ist, dass sie sich nicht auf jedes Abenteuer mit Donald Trump einlassen.
Okay, denken Sie, dass der harte Brexit tatsächlich noch abgewendet werden kann? Jetzt mal ganz unabhängig von Donald Trump.
Ja, ich glaube also, dass die ökonomischen Zwänge für eine Regelung, ja, und auch was Nordirland betrifft und auch die Interessen auf der britischen Seite, dass die sehr groß sind und zu Regelungen jedenfalls führen werden. Also ob das schnell und einfach passiert, ist eine andere Frage. Aber wenn man sieht, wie es zum Beispiel die Abkommen mit der Schweiz sind, wie sie mit Norwegen sind, wie sie mit Drittstaaten sind, das Freihandelsabkommen mit Japan, dann sind da sehr viele Wege und Möglichkeiten, wie wir auch in Zukunft mit dem Vereinigten Königreich sehr schön und angenehm und auch einvernehmlich, wie ich annehme, verkehren werden können, wirtschaftlich, politisch, menschlich, kulturell.
Gut, da höre ich also.
Ich finde, es muss es einfach sagen, ich finde es extrem schade, dass die Briten aus der EU ausscheiden. Das steht ja in jedem Fall fest, weil sie eine Kraft waren innerhalb der Europäischen Union mit einer ganz besonderen Erfahrung, mit einer großen liberalen Tradition, mit einer Freihandelstradition, die oft als Korrektiv gewirkt hat. Und ich finde das bedauerlich.
Sie finden es bedauerlich, aber wenn ich Sie recht verstanden habe, sind Sie optimistisch, dass ein guter, einvernehmlicher Weg gefunden werden kann. Wir haben gestern mit Interesse Ihre Kolumne gelesen, Herr Ali, in der Berliner Zeitung. Da nehmen Sie Stellung zur Frage, was wird aus den Volksparteien? Wir haben ja oft jetzt schon diese Frage gestellt. Wir haben gefragt, wird es sie weitergeben oder werden die Volksparteien als solche an Bedeutung verlieren? Bei den Europawahlen hat die SPD extrem verloren. Auf 15,8% ist er abgestürzt. Und Sie, also das ist zum Beispiel eine Volkspartei, die sich jetzt fragen muss, bin ich noch eine Volkspartei? Sie sagen aber, dieser Abgesang auf die Volksparteien sei falsch. Warum?
Na, weil es immer wieder neue Volksparteien gibt, weil sie sich neu entwickeln und auch stabilisieren. Also wir haben zum Beispiel diesen großen Erfolg der Grünen. Und da muss man sehen, in einer Stadt wie Tübingen sind es 40%, die Grünen dort bekommen haben. Wir haben Städte in der ehemaligen DDR, wo die AfD über 30% ganz locker gekommen ist.
In Meißen, schreiben Sie, ja.
Ja, aber auch in Görlitz oder sonst wo. Und wir haben in Bayern eine Stabilisierung der CSU auf 41%. Wir haben die spanischen und die portugiesischen Sozialisten, die sich sehr gut geschlagen haben. Mhm. Und dann haben wir natürlich in Polen, in Ungarn, sehr starke
die PiS und die Fidesz.
rechtskonservative Parteien. Die Lega Nord in Italien hat sich glänzend stabilisiert und geschlagen, während die Fünf-Sterne-Bewegung abgenommen hat. Also das sind in den jeweiligen Regionen, Städten, Landschaften, Staaten sind das Volksparteien.
Da muss man natürlich dann fragen, wie definieren wir diesen Begriff Volkspartei? Also die Politikwissenschaft geht wohl davon aus, dass die Definition gilt, alle Parteien, die über 35% bekommen. Insofern kann man jetzt für diese regionalen Gebiete, die Sie jetzt genannt haben, das so postulieren.
Ja, also erstmal sind Volksparteien nicht diejenigen Parteien, die uns beiden passen. Sondern es sind große Parteien.
Darum geht es nicht, ob die
und
uns passen.
Und 35%, das ist so ein bisschen beliebig, aber das kann man machen. Ich sehe noch ein zweites, wichtigeres Kriterium, dass es eine Partei ist, die aus allen Schichten und Fraktionen der Bevölkerung gleichermaßen Stimmen bezieht. Das scheint mir ein wesentliches Kriterium für den Begriff Volkspartei zu sein. Also sowohl Arbeiter als auch Arbeitslose, Angestellte, Selbstständige, Beamte und so weiter diese Partei wählen. Und dieses Kriterium trifft zum Beispiel für die AfD zu. Das kann man sagen.
Aus allen Schichten wird sie gewählt, bestimmt.
Und es traf auch für die erste Volkspartei zu, die es in Deutschland überhaupt gegeben hat. Das war die NSDAP. Denn vorher hatten wir Arbeiterparteien, wir hatten mittelstandsbürgerliche, liberale Parteien und wir hatten das katholische Zentrum, das nur von Katholiken gewählt wurde und eine ganz zersplitterte nationalkonservative Landschaft noch im Protestantismus.
Aber jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Ich meine, nehmen wir die AfD, die im Osten, wie Sie sagen und wie wir wissen, stark ist. Dann ist sie ja eigentlich nur für den Osten regional eine Volkspartei.
Ja, das reicht doch.
Reicht das tatsächlich?
Ich meine,
ursprünglich hatten wir ja mal gedacht, es gibt diese großen Blöcke, SPD und CDU oder Union zum Beispiel.
Ja, dieses Denken müssen wir uns abgewöhnen.
Genau.
Also die Politik kommt ins Rutschen. Der Front National in Frankreich ist, gerade im Süden Frankreichs, eine Volkspartei. Das ist einfach nicht zu bestreiten, ob es mir passt oder nicht.
Okay.
Es ist so.
Und wenn wir das nun so sehen, wie Sie es vorschlagen, warum hilft uns das, wenn wir darüber nachdenken, wie die Zukunft parteipolitisch gesehen aussieht?
Naja, also wir müssen überlegen oder diejenigen, die sich darüber Gedanken machen sollten und könnten überlegen, warum bestimmte Volksparteien, die wir als populistisch definieren, ja, als links- oder rechtspopulistisch, es gibt auch den linken Populismus und der Weg vom linken zum rechten Populismus ist besonders kurz, wie diese Volksparteien zu Erfolg kommen und warum. Und daraus muss man oder sollte man Konsequenzen ziehen. Ich habe ja geschrieben und ich bin auch der Meinung, zum Beispiel im Fall der Grünen und auch im Fall der CSU kommt ihnen zugute, dass beide Parteien mittlerweile sehr gemäßigt aufgetreten sind, sehr zivil und den innerparteilichen Streit abgelegt haben, pragmatisch sind und sich auch neuen Fragen geöffnet haben. Also das sieht man an dieser Bienenabstimmung in Bayern und überhaupt dem generellen Verhalten von Markus Söder, das ganz anders ist als das Verhalten desselben Mannes vor einem Jahr.
Also wenn ich Ihnen zuhöre, verstehe ich also, dass man, wenn man sagt, gut, diese Volksparteien sehen wir, dass man dann neu nachdenkt und Realitäten anerkennt und sagt, wie können wir wieder dafür sorgen, dass die liberale, demokratische Mitte gestärkt wird?
Ja.
Indem man erstmal anerkennt, dass es so ist, dass man zum Beispiel die AfD als Volkspartei betiteln kann. Ja. Dann sagen Sie, welche Handlungsempfehlungen geben Sie uns? Tatsächlich haben Sie vier beschrieben. Konstruktives Miteinander innerhalb der Parteien, keine Phrasen, Mut zum Widerspruch, auch wenn das einige dann ärgert, denen nämlich widersprochen wird, und zukunftsfähige Ideen mit Mut voranbringen. So habe ich das jetzt mal zusammengefasst. Ne? Das sind ja eigentlich vier Dinge, kann man natürlich unterschreiben. Das kann helfen.
Ja, das kann helfen und ich glaube, dass unsere Regierungspolitik, man merkt das ja auch ein bisschen an der Bundeskanzlerin leider, die ich sehr schätze, aber dass das so in Phrasen und Schablonen erstarrt, da geht es also allgemein um soziale Gerechtigkeit und Standort Deutschland und so weiter, aber dass man vielleicht mal klar sagt, das geht und das geht nicht und wir wollen, dass niemand in Armut fällt, aber wir können nicht allen alles geben, was alle verlangen. Also man muss als Regierungspartei und überhaupt als Partei auch gelegentlich der eigenen Wählerschaft, den eigenen Leuten und überhaupt der Bevölkerung widersprechen. Man muss sich Gegensatz setzen, man muss auch eine gewisse Verantwortungsethik für die Zukunft zeigen. Das vermisst man ja sehr stark bei der SPD. Die rennt mit allen möglichen sozialen Angeboten einer vermeintlichen Gerechtigkeitsidee hinterher und bürdet immer mal wieder 8 Milliarden der nächsten Generation auf in regelmäßigen Rhythmen. Ich zum Beispiel beziehe neuerdings Mütterrente, also weil wir uns die Kinder...
Wie das?
Wir haben uns die Kinder geteilt.
Mhm. Also aber eine Mutter sind Sie definitiv nicht.
Ja, ich beziehe für 1,5 Kinder Mütterrente.
Verstehe.
Jetzt, ohne das zu wollen. Mhm. Ja? Mhm. Und ich halte das für einen Skandal, weil unendlich viele Rentner... Paare und Einzelrentner in Deutschland haben mehr als junge Familien. Und diese Gegensätze, darüber muss man ständig reden und Klartext sprechen und die Leute auch mit in die Verantwortung bringen und als Politiker öffentlich auftreten. Also ich vermisse das auch hier in Berlin. Also unser regierender Bürgermeister Müller ist mit herrlichen Umfragen gestartet am Anfang. 70% haben ihm zugestimmt. Heute ist dieser Mann fast bei null. Ja,
das kommt. Und sie meint, das
er ist daran, maulfaul.
Dass er, okay,
ja,
dass er sich nicht
er redet nicht darüber. Er müsste sich hinstellen, wenn zwei
ja.
Frauen von zwei abbiegenden LKWs an einem Tag überfahren werden. Dann ist der regierende Bürgermeister, der Oberbürgermeister gefragt. Er muss sagen, wir tun da jetzt was, wir verändern das, wir machen das. Und er muss eingreifen und er muss sagen, wenn Berlin die Stadt ist mit ihren breiten, vielen Straßen, wo es fast die meisten Staus in der ganzen Republik gibt, dann muss er sich da bekennen, wie das geschehen soll. Und er schweigt und schweigt und schweigt. Mhm. Es kann passieren, was will, und sagt gelegentlich eine Phrase. Und beschwert sich öffentlich, wenn vor seiner Haustür eine Parkzone errichtet wird.
Wenn es um die Rente geht, die der Historiker Götz Ali und ich eben schon angesprochen haben, beziehungsweise mehr Sie, Herr Ali, eben schon. Aber dann geht es auch um Gerechtigkeit. Genau darum ging es Ihnen auch. 3 Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben jetzt eine Studie vorgelegt, in der sie untersuchen, wie lange heutige Rentner eigentlich leben und inwieweit ihre Lebenserwartung von ihrem Einkommen abhängt, das sie also dann im Laufe des Arbeitslebens erzielt haben. Das Ergebnis: die Lebenserwartung steigt mit der Höhe des Lohneinkommens. Also je reicher, desto länger lebt man. Und das ist ungerecht, sagen die Ökonomen. Menschen mit niedrigem Lebenslohneinkommen beziehen also weniger Rente und auch kürzer Rente. Und das würde dem Äquivalenzprinzip, also der gesetzlichen Rentenversicherung, widersprechen. Ist unser System also ungerecht? Auch deswegen?
Nein, also ich habe eine Zusammenfassung dieser Studie in der Süddeutschen Zeitung, also in der Online-Ausgabe, gelesen. Ich halte diese Studie für ganz ungenügend. Erstens mal ist die Differenz im Fall von Frauen sehr viel geringer als im Fall von Männern. Zweitens, das muss ich als Historiker sagen, ist es ein alter Hut, wenn man mehr Geld hat und besser lebt,
sich besser versorgen kann und einen höheren
Bildungsgrad hat, dann lebt man eben länger. Mhm. Und solche Faktoren wie die Lebensführung, also zum Beispiel Alkoholgenuss, Nikotin und so weiter, das geht ja alles in dieser Studie gar nicht ein. Aber man kann annehmen, dass bei denjenigen, die weniger verdienen, dass dieser Anteil sehr viel höher ist. Dennoch, also einer, der auf dem Bau arbeitet sein ganzes Leben oder im Bergwerk, hat eine geringere Lebenserwartung als wir beide, die wir hier in irgendwelchen Bürojobs bzw. Studios und so weiter stehen.
Oder Archiven.
Das ist ganz klar. Und hier kann man von einer Ungerechtigkeit sprechen, von einer Lücke, so was das Äquivalent betrifft. Aber man muss auch solche Faktoren wie Lebensführung einbeziehen. Also als Historiker kann ich zum Beispiel sagen, dass Juden im 19. Jahrhundert um 25% länger lebten als Christen, einfach wegen ihrer Hygienevorschriften, wegen des Verzichts auf Alkohol und der Lebensweise. Und jüdische Säuglinge zu 25% weniger häufig starben als christliche Säuglinge. Also da sieht man bei verschiedenen Gruppen ganz stark, unabhängig von den Einkommensverhältnissen, wie sehr die Lebensführung auch zu Buche schlägt.
Jetzt ist es natürlich die Aufgabe einer Regierung, für Gerechtigkeit zu sorgen, wenn das, mag ja sein, dass verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen. Jetzt sagen die Ökonomen, die Grundrente ist eigentlich keine schlechte Idee, denn da können zumindest dann die, die weniger verdient haben, von profitieren.
Also diesen Zusammenhang sehe ich überhaupt nicht. Also die Regierung ist auch nicht da, nur für Gerechtigkeit zu sorgen. Sie ist erstmal dafür da, für gleiche Lebenschancen zu sorgen. Das ist ein viel wichtigerer Punkt. Die Chancengleichheit, die Gleichheit vor dem Gesetz, das sind die zentralen Punkte einer republikanischen Verfassung. Und die Gerechtigkeit, die können Sie nicht herstellen, die soziale Gerechtigkeit. Die hat ihre Grenzen. Wir haben also das 20. Jahrhundert mit einer riesigen sozialen Aufwärtsmobilisierung. Es ist immer gerechter geworden im 20. Jahrhundert. Und die Lebensverhältnisse haben sich fortlaufend verbessert und aneinander angeglichen auch. Aber was Sie nicht erreichen können, ist, dass es allen gleich gut geht.
Nee, oder das kann ist man auch
kein vernünftiges
niemals.
Ziel.
Ja, aber das will ja Gerechtigkeit auch nicht unbedingt sagen, dass es allen gleich gut geht. Es geht ja nicht um Gleichmacherei, sondern um Gerechtigkeit. Also diese Ökonomen hatten diese Idee. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Götz Ali. Wir gucken jetzt nach Lübeck. Dort tagen die Justizminister der Länder. Die beschäftigen sich auf ihrer Konferenz heute mit dem Vorschlag, das sogenannte Containern zu legalisieren. Was heißt das? Das heißt, dass man sich eigentlich die Lebensmittel aus dem Abfall der Supermärkte nimmt, also aus den Containern der Supermärkte. Das aber ist nicht legal. Und wir gucken mal kurz auf die Rechtslage. Die beleuchtet für uns Klaus Hempel.
Zwar kann man argumentieren, dass Müll niemandem mehr gehört. In der Regel ist das auch so, da ein ehemaliger Eigentümer kein Interesse mehr an den weggeworfenen Sachen hat und sein Eigentum aufgibt. Es gibt aber Ausnahmen. Supermarktbetreiber wollen grundsätzlich nicht, dass außer der Müllabfuhr jemand Lebensmittel aus ihren Abfallcontainern mitnimmt. Dass Containerfälle oft nicht vors Gericht kommen, liegt daran, dass der Wert der gestohlenen Produkte meist unter 50 Euro liegt. In solchen Fällen müssen Supermarktbetreiber einen Strafantrag stellen, damit die Tat verfolgt wird. Das lassen sie oft bleiben, weil sie sich nicht unbeliebt machen wollen. Außer wegen Diebstahls kann man sich beim Containern auch wegen Hausfriedensbruchs strafbar machen. Das Supermarktgelände darf man nämlich nur zu den normalen Öffnungszeiten betreten. Abends nach Ladenschluss über den Zaun klettern darf man nicht.
Also Lebensmittelklau, muss man sagen, aus Supermarktcontainern ist verboten. Till Steffen, der grüne Justizsenator in Hamburg, will jetzt, dass die Aktivisten, die das aber tun, um diese Lebensmittel dann weiterzugeben, aber sich nicht mehr strafbar machen. Hier im Studio Götz Ali, der Historiker. Herr Ali, ist das eine gute Idee von Herrn Steffen zu sagen, das darf einfach nicht mehr verfolgt werden? Es ist gut, wenn sich diese Aktivisten nicht mehr strafbar machen?
Ja, in jedem Fall. Also das kann man ohne weiteres straffrei stellen, denn sie schaden niemanden.
Mhm. Die Supermarktketten sagen offensichtlich, naja, also wir finden das nicht gut, wenn da auf unserem Gelände rumgeturnt wird und diese Sachen rausgeholt werden.
Ja, das kann schon sein, aber sie können ja auch viel mehr diese abgelaufenen Lebensmittel zum halben Preis anbieten. Ich mache immer in Riederau am Ammersee Ferien. Mhm. Da gibt es einen kleinen Edeka-Laden und da wird es regelmäßig gemacht. Und dann gibt es immer eine große Kiste mit Gemüse und Äpfeln und Mohrrüben, die sehr verschrumpelt sind. Und die kann man sich ohne zu bezahlen mitnehmen einfach und in die Suppe werfen oder sonst was damit tun.
Und das finden Sie gut, wie ich Ihnen ansehe.
Ja, und das mache ich auch.
Und in Tschechien ist es zum Beispiel auch so, dass die Supermärkte verpflichtet sind, Lebensmittel, die das Haltbarkeitsdatum überschritten haben, an Hilfsorganisationen zu spenden. Also das könnte man natürlich auch machen, dass man wirklich eine Verpflichtung ausspricht.
Ja, das ist natürlich dann kompliziert und dann ist die Frage, wer hat die Verantwortung und das kostet dann wieder Geld. Aber ich finde, dass man sich das da abholen und mitnehmen kann. Das finde ich einen gangbaren Weg. Man muss ja noch dazu sagen, also Lebensmittel werden von Supermärkten weggeworfen. Das ist richtig. Aber ich glaube, mindestens ebenso viele Lebensmittel landen aus privaten Haushalten im Müll.
Auch
das sollte man nicht vergessen.
Das stimmt. Also ob es aber genauso viel sind wie die
ja,
von
den... Ja, da gibt es keine Statistiken, aber es sind sehr viele.
Es sind viele. Schafft man es also, immer das aufzuessen, was man eingekauft hat?
Naja, das wäre ein erstrebenswertes Ziel.
Das würde ich auch so sehen, ja. Aber nochmal, um es gesamtgesellschaftlich zu betrachten und nach Frankreich zu gucken, da dürfen die Supermärkte die Lebensmittel nicht mehr einfach wegwerfen, genau ein bisschen ähnlich wie in Tschechien. Und dann gibt es da die Tafeln und die erhalten deutlich mehr Essen. Also das ist sogar in Frankreich so, dass man die Lebensmittelverschwendung offiziell unter Strafe gestellt hat.
Ja, also da habe ich jetzt noch keine Meinung, wie man das machen soll. Strafgesetze muss man auch durchsetzen können.
Mhm. Und, ja, das ist in der Tat, das muss immer jemand aufdecken und dann auch anklagen. Ja, wo kein Kläger, da kein Richter.
Man kann sich ja angucken, wie sich das in Frankreich entwickelt.
Treffen Sie heute Nachmittag noch einen Lieblingsmenschen?
Also Lieblingsmenschen kann ich nicht sagen, aber es ist ein offizielles Treffen im Bundespräsidialamt, beim Staatssekretär Steinlein jedenfalls. Und
wo Sie jetzt direkt hingehen?
Ja, da gehe ich direkt hin und da werde ich einerseits entlassen nach 12 Jahren als Mitglied vom Bundespräsidenten bestimmt des Stiftungsrats im Jüdischen Museum. Und gleichzeitig wird meine Nachfolgerin, mit der ich schon länger gesprochen habe, Iffat Weiss, die leitet das Simon-Dubnow-Institut und pendelt zwischen Haifa und Berlin. Also das Dubnow-Institut ist in Leipzig, dort treffen wir uns. Und mein Vorgänger, auch um das zu sagen, mich hatte Horst Köhler berufen. Mein Vorgänger war Alexander Gauland auf diesem Posten. Den hatte Johannes Rau als Bundespräsident berufen.
Na gut, dann also heute Nachmittag mehr oder weniger ein Rendezvous mit dem Bundespräsidenten für Sie. Vielen Dankeschön. Dank, dass Sie zuvor jetzt diese Stunde hier waren.
Mich auch.